Liebe Freunde, es waren ja schon oft Bundesbürger als Gäste hier in unserem Gottesdienst. Aber so viele Bundesbürger habe ich in dieser Kirche noch nie gesehen. Herzlich willkommen. Ein reicher Texaner, der hat sich eine große Farm gekauft. Das ist die größte Farm von Texas. Und der macht eine Eröffnungsfete. Und das ist natürlich die größte Fete, die da je gelaufen ist. Der hat dort das größte Haus, der hat die größten Steaks, der hat die größten Würste, der hat die größten Herde, der hat den größten Swimmingpool. In dem Swimmingpool sind auch die größten Krokodile drin. Und bei der Öffnungsfete, wo sie alle um den Pool stehen, da sagt er, wer hier durchschwimmt und lebendig drüben rauskommt, also der kriegt die Hälfte meiner Farm oder meine Tochter. Und er hat noch kaum den Satz beendet, patsch, springt der junge Mann rein, alle gucken, wie der da durchschwimmt, der schwimmt um sein Leben. Steigt drüben wieder raus und wird nun zu dem Texaner geführt und er sagt, also was willst du haben? Willst du die Hälfte der Farm oder willst du meine Tochter? Und er sagt, ja, ich will nur eins, ich möchte den Mann haben, der mich vorhin ins Wasser geschubst hat. Wir wissen auch nicht so richtig, wer uns in die deutsche Einheit eigentlich reingeschubst hat. Das ist alles ein bisschen schnell gegangen. Aber Hauptsache, die Stasi-Krokodile haben uns nicht geschnappt. Und wir sind am Ufer der Freiheit angekommen. Und da sind wir jetzt. Und das ist schön. Wir haben, wie ihr wisst, letztes Mal unsere erste D-Mark-Kollekte für die Leipziger Mission gesammelt, für einen Mitarbeiter unserer Mission in Papua-Neuguinea. Ich habe natürlich von dort noch keine Antwort gekriegt. Die Post dorthin dauert ein paar Tage länger als innerhalb unseres Landesteiles. Es gibt heute wieder eine Kinderbetreuung. Bei dem Lied vor der Predigt, dann können die Kinder rausgebracht werden dahinter und dann nimmt Freund Vogel die in Empfang. Unser nächster Gottesdienst ist hier am 11.11. Und das waren schon die Bekanntmachungen. Ich habe eine einzige Frage im Fragekasten gefunden, also zwei, eine beantworte ich dann in der Predigt. Der Fragekasten steht da hinten und wer eine Frage hat, kann die reinwerfen und ich beantworte die dann. Also es geht los. Meine Frau und ich, jung verheiratet, sind der Meinung, dass nichts Verwerfliches dabei ist, wenn wir ein- oder zweimal pro Monat zum normalen Jugendtanz gehen. Das sehen meine Schwiegereltern, ebenfalls Christen, etwas anders. Sie meinen, das hätte schlimme Folgen. Ich war auch früher als atheistischer, lediger Junge nicht der Typ, der 7 Abende die Woche fortging. Bei meiner jetzigen Frau wurde eben damals ein Verbot ausgesprochen und fertig. Ich sehe auch im gelegentlichen Abspannen, wie oben beschrieben, keinen Widerspruch zur Bibel, zumal ich gerade auch in einer solchen Lasterhöhle Jugendtanz Gespräche über Gott ergeben können. Erstens mit Gleichgesinnten, zweitens mit interessierten Atheisten. Dies habe ich selbst schon einige Male erlebt. Was meinst du zu dieser Problematik? Erstens. Wie und wo du mit deiner Frau deine Freizeit verbringst, geht deine Schwiegereltern einen Dreck an. Zweitens, ich kann von der Bibel her, genau wie du, nichts Verwerfliches daran finden, wenn ein Ehepaar tanzen geht. Drittens, ob das trotzdem schlimme Folgen haben kann, wie das deine Schwiegereltern vermuten, das kann ich erst beurteilen, wenn ich euch persönlich kenne. Ich müsste wissen, wie ihr miteinander tanzt, ob ihr mit anderen tanzt, wie ihr nach den Partnern des anderen Geschlechts dort guckt und mit denen umgeht und so. Und viertens, wovon ich nichts halte, das ist deine Schlussbemerkung, es könnten sich Gespräche über Gott ergeben. Das ist natürlich richtig, das stimmt. Aber ich finde, wenn du mit deiner Frau tanzen gehst, dann geh mit deiner Frau tanzen und kümmere dich darum. Und du brauchst die Mission weder als Rechtfertigung noch als Nebenbeschäftigung. In dieser Sache denke ich wie die heilige Teresa, die hatte einen Wahlspruch. Und der Wahlspruch der heiligen Teresa lautet, wenn Beichte, dann Beichte, wenn Brathuhn, dann Brathuhn. Liebe Freunde, es gibt Leute, die sind zwar gescheit, aber dumm. Denn wer gescheit ist, ist deswegen noch lange nicht weise. Unter Weisheit versteht die Bibel den Blick für die wahre Wirklichkeit, also den Blick für Gottes Wirklichkeit. Und die Bibel sagt, wer den Willen Gottes tut, ist weise, und wer ihn nicht tut, hat eine Meise. Also ist ein Tor, sagt die Bibel. Es kann also einer eine Wissensscheune sein und trotzdem ein Tor sein, sozusagen ein Mann mit Scheunentorheit. Da gehören alle dazu, die klug, studiert, gebildet, belesen sind, aber ohne Gott leben. Es heißt in der Bibel, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Heute sind Leute, die Gott leugnen, oft Wissenschaftler, auch mit einem Doktortitel, auch ein Doktor, das sagte schon das Wort, auch ein Doktor kann ein Tor sein. Denn Klugheit schützt vor Torheit nicht, ebenso wenig wie das Alter. Ein 14-jähriger Konfirmand, der an Jesus glaubt, der ist im Sinne der Bibel weiser als ein alter, gelehrter Professor von internationalem Ruf, der den Ruf Gottes missachtet. Wer im Reich der Wissenschaft ein Ass ist, der kann im Reich Gottes eine Niete sein. Und umgekehrt, einer, der im Reich der Wissenschaft eine unbekannte Größe ist, kann zu den Großen im Reich Gottes gehören. Also Weisheit ist nicht dasselbe wie Klugheit und Schlauheit und Gescheitheit und Vielwisserei. Weisheit ist Lebensweisheit, eine ganz praktische Sache. Ist die Fähigkeit, das Gute vom Bösen, das Falsche vom Richtigen zu unterscheiden. Das Wichtige vom Unwichtigen. Das ist die Kunst, richtig zu leben und im richtigen Moment das Richtige zu tun. Die Weisheit, so heißt es im Alten Testament, die fängt mit der Ehrfurcht vor Gott an. Und im Neuen Testament heißt es, in Christus sind alle Schätze von Gottes Weisheit konzentriert. Seit Christus auf dieser Erde gelebt hat, kann niemand mehr wirklich weise sein, der ohne Jesus lebt. Jesus war weder ein alter noch ein studierter Herr, das war ein junger Mann aus dem einfachen Volke, von dem wir noch nicht mal wissen, ob er überhaupt schreiben konnte. Jedenfalls besitzen wir von Jesus nicht eine einzige Zeile. Er hat kein gelehrtes Buch hinterlassen. Aber das Buch, in dem man seine Worte aufgeschrieben hat, das ist der Bestseller der Weltliteratur geworden. Der Grund, Jesus hat in seinem Leben den Willen Gottes getan. Und darin bestand seine ganze Weisheit. Und wenn er nicht weiter wusste, da hat er gebetet, Herr, dein Wille geschehe. Und zu dieser Weisheit fordert uns die Bibel auch auf. Versteht, was der Wille des Herrn ist. So steht das im Epheserbrief, Kapitel 5. Das ist der Predigttext für heute. Ich lese es euch im Zusammenhang vor. Epheser 5. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, das führt nur zu einem liederlichen Leben. Sondern werdet voll Geist. Und sagt Gott Dank alle Zeit für alles. Holzauge, sei wachsam, so geht dieser Text hier los. Mensch, pass auf, dass du nicht als Blödmann lebst, sondern als ein Weiser. Wenn Weisheit vor allem darin besteht, den Willen Gottes zu tun, da heißt das nicht, wir brauchten uns nicht um Klugheit und Bildung und wissenschaftliches Denken zu bemühen. Im Gegenteil, Jesus hat selber gesagt, seid klug wie die Schlangen. Also wer Dummheit für eine christliche Tugend hält und die Wissenschaft ablehnt, der erfüllt gerade nicht den Willen Gottes. Gott hat uns unseren Verstand gegeben, also sollen wir unseren Verstand auch gebrauchen. Und wer seinen Verstand nicht gebraucht, der ist selber schuld, wenn er Gott und die Welt nicht versteht. Da stehen zwei am Straßenrand, kommt ein Auto, hält an, dreht die Scheibe runter. Der Fahrer steckt den Kopf raus, sagt, do you speak English? Nee. Boruski? Nee. Italiener? Nee. Parlez-vous français? Nee, sagt er. Der Fahrer winkt ab, dreht die Scheibe runter, fährt weiter. Sagt der eine zu dem anderen, Mensch, hast du das gemerkt? Das war ein Genie. Der konnte 4 Sprachen. Sagt der andere, na und? Hat's denn was genitzt? Leuten, die sich weigern, ihren Verstand zu gebrauchen und die sich auf ihre Dummheit noch was einbilden, denen ist wirklich nicht zu helfen. Gott will aber, dass allen Menschen geholfen wird und deswegen ist bei Gott Dummheit ausdrücklich verboten. Die Bibel sagt in den Sprüchen, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Leute, das ist einer der bemerkenswertesten Punkte bei unserem Glauben, dass er ein geheiligter und gesunder Verstand ist. Glauben heißt, Gott zum größten Faktor unserer Berechnung machen und dann nach der gesündesten Logik rechnen. Glauben heißt, dass du Gott nicht als eine Null behandelst, sondern als die alles überragende Ziffer bei allen deinen Berechnungen. An Gott glauben ist also das Vernünftigste, was du tun kannst. Und deinen Verstand setzt du am besten ein, wenn du dem Willen Gottes gehorchst. Darum, so heißt es hier, darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir können also nicht hier in der Kirche das Vaterunser beten und sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, wenn wir uns nicht darüber im Klaren sind, der Wille Gottes soll auf der Erde durch uns geschehen. Wir sind diejenigen, durch die Gott seinen Willen hier verwirklichen will. Wer besoffen ist oder wer im Tran oder im Rausch lebt, der ist aber unfähig zum Handeln. Und deswegen lehnt die Bibel den Rausch in jeder Form ab. Sauft euch nicht voll Wein. Der Apostel Paulus, der hat hier Leute vor der Flinte, die sich gewohnheitsmäßig, unmäßig viel Wein einfüllen. Säufer gibt's heute auch mehr als genug. Nur mit dem Unterschied, dass meistens statt Wein Bier gesoffen wird, aber der Endeffekt ist derselbe. Die Bibel redet hier vom Saufen und nicht vom Trinken. Denn die Bibel ist nicht gegen das Trinken, aber sie ist eben gegen das Saufen. Und das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben, bevor wir einen hinter die Binde gießen. Ich gebe zu, das Leben ist manchmal schwer zu ertragen. Und ich kann verstehen, dass einer anfängt zu saufen, wenn ihm die Freundin wegläuft oder die Frau stirbt. Aber das ändert doch alles nichts an der Wirklichkeit. Durch den Suff wirst du doch gerade nicht mit der Wirklichkeit fertig. Im Gegenteil, je mehr klarer du trinkst, umso unklarer wird dir alles. Es geht hier aber gar nicht bloß um den Alkoholrausch. Man kann sich auch an anderen Dingen berauschen. Man kann sich zum Beispiel an Sentimentalität berauschen. Stimme von Heino. Man kann sich an einer Idee berauschen. Die Lehre von Marx zum Beispiel. Man kann sich an frommen Phrasen berauschen. Das ist speziell die christliche Besäufnismethode. Die ist gefährlicher als eine echte Alkoholvergiftung. Aber es läuft. Es läuft in jedem Falle auf dasselbe raus, nämlich auf eine Flucht und eine Vernebelung der Wirklichkeit. Zur Wirklichkeit gehört zum Beispiel, dass wir nur eine begrenzte Zeit für unser Leben zur Verfügung haben. Wir leben nur ein einziges Mal und wir wissen nicht, wann unsere Zeit abgelaufen ist. Wir ziehen daraus gewöhnlich den Schluss, also dann ran an den Speck, wir müssen das Leben auskosten, möglichst wie die Made im Speck leben. Die Schlussfolgerung des Apostel Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat, ist ganz anders. Der redet nicht vom Auskosten, sondern vom Auskaufen, vom Ausnutzen. Er sagt hier, kauft die Zeit aus. Also nutzt jeden Augenblick, um in eurem Leben den Willen Gottes zu tun. Und damit dürft ihr keine Zeit verlieren, dafür müsst ihr euch Zeit nehmen. Nun gab es damals schon die bekannte Ausrede, ich habe keine Zeit, muss von früh bis abends mal lochen. Und tatsächlich war der Arbeitstag ja damals länger als heute. Auch die Arbeitswoche, es gab noch keinen arbeitsfreien Sonnabend. Deswegen fordert Paulus ja die Epheser gerade auf, die Zeit auszunutzen. Das Interessante ist bloß, dass das die gleichen Leute sind, die er im nächsten Satz ermahnt, nicht so viel zu saufen. Haben keine Zeit für die Kirche, aber Zeit für die Kneipe, die haben sie. Und du hast nämlich auch genau für das Zeit, wofür du willst. Oder willst du mir vielleicht einreden, du hättest keine Zeit? Na klar hast du Zeit. Die Frage ist ja nur, wofür du sie benutzt. Soll ich dir mal vorrechnen, was du für ein Kapital von Zeit hast? Pass mal auf. Gott stellt dir jedes Jahr 365 Tage zur Verfügung. Das sind 8.760 Stunden. Und davon braucht der Normalmensch, grob gerechnet, 550 Stunden zum Essen, 2.550 Stunden zum Schlafen und 2.550 Stunden zum Arbeiten. Es bleibt ein Rest von 3.410 Stunden. Mensch, über 3.000 Stunden jedes Jahr, über die du frei verfügen kannst. Natürlich sind wir alle irgendwie ausgelastet. Von allen Seiten kommen an uns Forderungen zur Mitarbeit, jeder will was von unserer Zeit. Und nun kommt Gott auch noch an und will was haben. Aber so ist es ja gar nicht gemeint. Freilich verlangt Gott mit gutem Recht hier und da mal eine Stunde von uns. Darüber brauchen wir jetzt nicht zu reden. So eine Stunde, die haben wir alle mal, wer das leugnet, der lügt. Aber hier geht's nicht um religiöse Sonderschichten. Gott ist doch nicht ein Sofakissen mit der Aufschrift nur ein Viertelstündchen. Gott will mehr, der will, dass wir seinen Willen nicht bloß stundenweise tun und ansonsten machen, was wir wollen, sondern der will, dass wir immer machen, was er will. Gott verlangt nicht weniger, als dass wir ihm die Zeit unseres Lebens, die er uns ja erst zur Verfügung gestellt hat, in der Zeit seinen Willen tun. Das heißt nicht, dass wir nur alle kirchliche Angestellte werden müssen. Das heißt auch nicht, dass wir alle ständig für Gott arbeiten müssten, pausenlos. Das heißt auch nicht, dass wir kein Privatleben und kein Familienleben und kein Hobby mehr haben dürften. So wie uns das diese Sekte, die hier immer rumgeistert, diese Christen aus Österreich einreden wollen. Nein, sondern im Arbeitsleben und im Privatleben, da sollen wir Gottes Willen tun. Wir haben also bei allen Entscheidungen des Alltags zu fragen, nicht was will ich oder was will die Gesellschaft von mir, sondern was will Gott von mir? Und um den Willen Gottes zu erkennen, da brauchst du den Heiligen Geist. Deswegen schreibt der Apostel Paulus hier, werdet voll Geist. Wie wird man das? Also wie du voll Alkohol wirst, das weißt du. Glas hochheben, Kopf nach hinten, Augen zu, schlucken. Bis du eben anfängst zu schwanken. So stellen sich manche auch vor, wie man mit dem Heiligen Geist voll wird. Aber voll Heiligen Geist wirst du nicht dadurch, dass du dich an frommen Liedern und Gefühlen berauschst, die Augen schließt, die Nase in den Himmel steckst, die Arme hochhebst und hin und her schwankst, sondern den Geist Gottes bekommst du, indem du deine Augen aufmachst, deine Nase in die Bibel steckst und das machst, was dort steht. Und dort steht zum Beispiel, Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Die Bibel ist voller Befehle, denen wir gehorchen sollen. Kauf die Zeit aus, nutz die Zeit aus, das ist auch so ein Befehl. Und er gilt als erstes denjenigen unter euch, die noch keine Christen sind. Auch du hast dein Leben und deine Zeit von Gott. Und eines Tages ist deine Zeit zu Ende und dann stehst du vor Gott. Und dann musst du im Gericht Rechenschaft geben, warum du Gott nicht die Ehre gegeben hast. Warum du ihm nicht gehorcht hast. Warum du deine Zeit nur für dich selber verwendet hast. Du hast im jüngsten Gericht nur eine einzige Chance. Es ist die gleiche, wie sie ich und alle anderen haben. Wenn du Jesus als deinen Verteidiger hast, wenn du deine Sünden bei ihm abgegeben hast, wenn du seine Vergebung angenommen hast. Nimm Jesus an, das heißt den Willen Gottes erkennen. Und das ist der Gipfel der Lebensweisheit. Das heißt die Lebenszeit richtig ausnutzen. Du sollst die Zeit ausnutzen, nicht dich der Zeit anpassen. Du sollst dich mit dem Heiligen Geist füllen lassen, aber nicht mit dem Zeitgeist. Wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, der wird ganz schnell Witwer. Ich habe das nur alles schon zweimal miterlebt. Erst war die große Anpasse bei den Nazis. Da hieß es, halt den Mund, zieh das Braunhemd an. Die Kirche hat abgegessen, die Zukunft gehört dem Nationalsozialismus. Nach 12 Jahren war Feierabend, Deutschland war ein Trümmerhaufen. Millionen Deutsche hatten auf das falsche Pferd gesetzt. Damals hatten die Deutschen die Chance, Gott zu erkennen, umzukehren. Nach ein paar Jahren fing die gleiche Scheiße wieder an, die war jetzt bloß nicht mehr braun, jetzt war sie rot und die Hemden waren blau. Und da hieß es, halt deinen Mund, zieh das Blauhemd an, die Kirche hat abgegessen, die Zukunft gehört dem Sozialismus. Nach 40 Jahren war Feierabend, die DDR ein Trümmerhaufen. Millionen Deutsche hatten auf das falsche Pferd gesetzt. Und was wird jetzt? Massenaustritte aus der Kirche, die Kirche hat abgegessen, die Zukunft gehört. Ja, wem gehört denn die Zukunft nun neuerdings eigentlich? Ich sage dir, die Zukunft gehört Jesus. Du wirst in deiner Zukunft unter allen Umständen dem nochmal begegnen, wenn er wiederkommt, um die Welt zu richten. Und egal wie lange du hier lebst und egal wie viel Schrot du machst und unter welcher Gesellschaftsform du dein Schäfchen ins Trockene bringst, du bringst es nie weiter als bis zum Tod. Und die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt zu sterben und danach kommt das Gericht. Also lass dich doch warnen, kaufe die Zeit aus. Nutze die Chance, um zu Gott zurückzukommen. Wie viel Zeit hast du denn noch, um dich zu bekehren? Im Moment schieben alle den Gedanken an Gott möglichst weit von sich weg. Im Moment ist unser Volk total auf dem materiellen Trip. Das Gebot der Stunde heißt, Geld machen, einen drauf machen, was aus dem Leben machen. Ich will euch euren Spaß am neuen Auto und der Auslandsreise ja nicht mies machen. Ich will euch auch keine Angst machen, aber ihr guckt doch auch alle die Nachrichten an. Seht ihr denn nicht auch die dunklen Wolken, die sich da zum Beispiel über dem Irak zusammenballen, als ein weiteres Zeichen für die nächste Weltkatastrophe, vielleicht für das nahe Ende unserer Welt? 24 islamische Staaten haben beschlossen, das Christentum zu vernichten. Immer mehr Länder verschließen sich für die christliche Mission. In Deutschland ist der Islam die zweitstärkste Religion. Die ganze Welt ist in Aufruhr, die Hälfte der Menschheit hungert. Und wir neudeutschen Bundi-Anfänger meckern, weil die Nutella-Preise bei uns noch nicht so sind wie bei Aldi. Ich bin von verschiedenen Seiten angemahnt worden, ich soll hier in diesem Gottesdienst nicht zu laut von der Dankbarkeit sprechen. Aber das mache ich nur gerade. Zum Beispiel... war noch dieser Zettel im Fahrkasten drin, da steht drauf, in deiner letzten, lieber Theo, steht drauf, in deiner letzten Predigt hast du vom Segen der D-Mark gesprochen. Du sprachst auch davon, dass wir Herrn Kohl die Füße küssen müssten, weil er uns überhaupt genommen hat. Meine Frage, hast du das wirklich ernst gemeint? Na klar! Also das mit dem Küssen der Füße war symbolisch. Ich rede hier gerade von Dankbarkeit nicht aus Sturheit, sondern weil es mir wirklich so ist und außerdem aus Gehorsam. Das steht hier in unserem Bibeltext, sagt Gott Dank alle Zeit für alles. Und ich denke gar nicht dran, ausgerechnet die Zeit der Wiedervereinigung von diesem Gebot auszunehmen. Leute, die Einheit Deutschlands, das war der Wunschtraum des Volkes. Das war das Ziel der politischen Arbeit, das war der Inhalt unserer Gebete. Und da sollten wir jetzt nicht danken? Habt ihr denn alles vergessen? Zum Beispiel das, woran uns vorhin der Hartmut erinnert hat. Habt ihr denn vergessen, in welcher Angst wir vor einem Jahr im Oktobergottesdienst hier gesessen haben, mit welcher Todesangst, wo alles auf der Kippe stand und wir nicht wussten, ob die Kommunisten auf uns schießen? Und habt ihr vielleicht gedacht, der Sprung aus dem runtergewirtschafteten Feudalstaat in eins der reichsten, hochentwickelsten Länder der Welt geht ohne Schwierigkeiten ab? Ich bin nicht blind. Ich sehe auch, dass es Probleme gibt. Aber seit wann haben wir Christen denn das Recht, immer nur auf dem Negativen rumzureiten? Also ich bitte euch, Seht doch nicht immer nur auf das, was noch nicht klappt, sondern auf das, was ihr schon habt. Leute, ihr habt die Freiheit. Ihr habt die Freiheit des Glaubens, des Redens, des Reisens, der Informationen. Wir haben heute eine freie Wahl. Das ist doch das, was wir uns gewünscht haben, wofür wir gekämpft, wofür wir auf die Straßen gegangen sind. Und ich rede gar nicht von den tausend Dingen, die uns jetzt das Alltagsleben erleichtern. Habt ihr denn wirklich keinen Grund, dankbar zu sein? Ich kann das allgemeine Gemecker einfach nicht verstehen. Zumindest bei Christen verstehe ich es nicht. Ich bitte euch, nehmt mal zur Kenntnis, dass Undankbarkeit nach der Bibel eine Sünde ist. Und nehmt zu Herzen, was die Bibel hier sagt. Sagt Gott Dank alle Zeit für alles. Ich will überhaupt keine Einzelheiten aufzählen. Aber ich sage nur, sagt auch Dank für die D-Mark. Also wenn ich nur an Rumänien denke, da wird mir schwindlig bei dem Gedanken, dass wir die D-Mark haben und wie reich wir sind und wie gut es uns geht. Leute, wir haben einen Winter vor uns, wo wir annehmen können, dass die Regale sich füllen. Es wird immer bunter. Wir kriegen immer mehr. Aber die Rumänen und die Russen, die haben einen Winter vor sich, vor dem die sich jetzt schon fürchten. Die hungern ja jetzt schon und wissen nicht, wie sie da drüber kommen sollen. Leute, kauft die Zeit aus, nutzt die Zeit. Helft den anderen, solange ihr das Geld und die Gelegenheit habt. Nutzt die Zeit, andere selig zu machen und selber selig zu werden. Ohne Nächstenliebe und ohne Liebe zu Gott, da lebst du falsch. Und wenn du bis heute ohne Jesus gelebt hast, dann nimm ihn heute an. Ich bitte dich, nutze die Gelegenheit, nutze diesen Tag und lass dir nicht zu Ende gehen, ohne Jesus dein Leben zu geben. Und jetzt wollen wir mit Jesus reden und beten.
Wir sind randvoll, Herr. Voll von Wissen, das uns eingetrichtert wurde. Voll von Sehnsüchten, die wir haben, die uns manchmal quälen. Voll von Wünschen, die wir uns jetzt auch erfüllen können, zum Teil schon. Hab Dank dafür. Manchmal sind wir auch voll von Bier und Schnaps, wenn wir uns betäuben wollen. Aber wir müssen bekennen, Herr, dass wir oft leer sind von dir. Du willst uns aber füllen, damit wir sehen, dass wir ohne dich leben, damit wir sehen, wer du bist, sehen, was du uns anbietest. Herr, schubse uns um, damit das, was drin ist, rausfließt. Und dann richte du uns auf und fülle du uns, damit wir leben mit dir. Amen.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.